Herzlich willkommen zum ersten augenoptischen Podcast. Hörblicke mit Zeiss. Für alle, denen Sehen wichtig ist. Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörblicke mit Zeiss. Mein Name ist Heinrich Raub und ich begrüße wieder alle, die uns eingeschaltet haben. Heute steige ich gleich mit einer eher erschreckenden Nachricht ein, die ich erst kürzlich wieder gelesen habe, nämlich dass die Anzahl der kurzsichtigen Kinder in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Eine aktuelle Studie aus Taiwan zeigt, dass Stubenhocker, die viel Zeit an elektronischen Geräten verbringen, deutlich häufiger fehlsichtig werden als Kinder, die viel im Freien spielen. In Asien ist die Zunahme der Häufigkeit der Kurzsichtigkeit schon seit längerem bekannt und viele der Länder versuchen mittlerweile massiv dagegen vorzugehen. Schon mehr als die Hälfte aller chinesischen Schulkinder soll kurzsichtig sein, Tendenz steigend. So werden Kinder in der südchinesischen Stadt Yangjiang in einem gläsernen Klassenzimmer unterrichtet. Die helle Umgebung mit Anreizen in die Ferne zu schauen soll so das Voranschreiten der Kurzsichtigkeit bei den Kindern verhindern. Aber auch hierzulande ist gut ein Drittel der Gesamtbevölkerung davon betroffen. Wissenschaftler erforschen, warum sich die Augenveränderung so schnell ausbreitet und wie die Entwicklung zu bremsen ist. Zeiss forscht und arbeitet ebenfalls an diesem Thema, will verstehen, wie Myopie, also Kurzsichtigkeit, sich verstärkt und welche Folgen sie hat. Einer, der sich sehr gut mit dem Thema auskennt, ist mein heutiger Gast, Dr. Arne Ohlendorf aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmensbereiches Vision Care bei Zeiss. Hallo Arne.
Hallo.
Arne, warum ist das Thema Myopie für dich so spannend und seit wann forschst du daran?
Forschen tue ich an Kurzsichtigkeit seit circa 10 Jahren. Der einfache Grund ist, ich bin selber kurzsichtig, habe mit 16 meine erste Brille bekommen und habe mich am Ende meiner Schulzeit damit beschäftigen müssen, was ich denn eigentlich machen möchte. Und dann habe ich halt Augenoptiker gelernt und Augenoptik studiert und während des Studiums und der darauf folgenden Diplomarbeit habe ich mich halt vor allem mit Kurzsichtigkeit befasst.
Vielleicht sollten wir einfach mal klären, was ist eigentlich genau Kurzsichtigkeit, beziehungsweise wie kann man die behandeln?
Kurzsichtigkeit ist relativ einfach definiert, indem man sagt, dass das Auge zu lang ist für die Brechkraft. Die Brechkraft des Auges wird durch unsere Hornhaut und durch unsere Augenlinse bestimmt. Normalerweise sollte das so sein, dass das Licht, was halt ins Auge reinfällt, genau auf die Netzhaut fällt. Im Falle der Kurzsichtigkeit ist es in 80% der Fällen so, dass das Auge zu lang ist. Das heißt, die Strahlen treffen sich dann vor der Netzhaut und alles, was ich sehe, sehe ich unscharf. Es gibt so eine gewisse Faustformel, da kann man sagen, 1 Millimeter Augenlänge entsprechen circa 3 Dioptrien Kurzsichtigkeit.
Vielleicht sollten wir für unsere Zuhörer nochmal erklären, was ist eine Dioptrie? Weil das hört man beim Augenoptiker und überall diesen Begriff mit Dioptrie. Aber was ist das eigentlich genau?
Also Dioptrien ist eine Einheit, mit der ich beschreibe, wie schlecht ein Auge ist. Im Endeffekt ist das nur ein Kehrwert und zwar von der Brennweite, den das Auge in der Ferne hat, in Metern gemessen.
Das heißt also 3 Dioptrien, also 1 geteilt durch 3, das heißt, ich sehe nur scharf bis 30 Zentimeter oder 33 Zentimeter.
Genau. Das ist relativ
so einfach.
So einfach kann man das beschreiben, ja.
Frage, wie kommt man dazu, sich mit dem Thema so auseinanderzusetzen? Ich meine, es gibt ja viele interessante Forschungsgegenstände in der Augenoptik und warum genau dieses?
Also angefangen habe ich, wie ja vorhin schon gesagt, und während meiner Diplomarbeiten, da habe ich festgestellt, wie vielschichtig doch Kurzsichtigkeit ist. Also welche vielschichtigen Einflussfaktoren es tatsächlich darauf geben kann. Und dann fand ich das so spannend, dass ich nicht nur meine Diplomarbeit, sondern auch meine Doktorarbeit darüber geschrieben habe und da tatsächlich viele Jahre dran gearbeitet habe und immer noch arbeite.
Du hast ja gesagt, das Auge ist zu lang, also sprich wächst schneller, als Sehen in dem Fall wächst. Heißt es also, das Beschäftigung ist damit, über wie man diese Baulängenveränderung des Auges reduzieren kann oder verändern kann?
Also, wenn wir das wissen, dann haben wir, glaube ich, alles geschafft. Grundsätzlich geht halt erstmal das Verständnis, warum überlegt sich das Auge jetzt eigentlich, ich wachse jetzt länger, weil es sollte es eigentlich nicht machen, weil wir einfach unscharf sehen, was halt früher, ja, als wir vor ein paar tausend Jahren durch die Wildnis gelaufen sind, nicht sonderlich förderlich war, wenn wir irgendein Wildtier nicht gesehen haben. Von daher ist grundsätzlich erstmal die Grundfrage der Forschung, warum entsteht Kurzsichtigkeit?
Stimmt es denn, was ich anfangs gesagt habe, dass es einen Boom von Kurzsichtigkeit gibt oder wenn ich gerade so sagen, eine Epidemie der Myopie existiert?
Grundsätzlich kann man dazu sagen, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass man selber kurzsichtig wird, und zwar völlig egal, was man immer gemacht hat. Die liegt bei ca. 30%. Also 30% Häufigkeit der Kurzsichtigkeit ist völlig normal. Das haben wir auch tatsächlich hier in Europa. Bei Schulkindern liegt das etwa in dem Bereich. Wenn man aber nach Asien geht, was du am Anfang schon gesagt hast, sieht man da tatsächlich einen Boom. Das heißt, immer mehr Schulkinder werden immer kurzsichtiger und immer häufiger kurzsichtig. Und vor allem bei den Studenten, die jetzt anfangen zu studieren, liegt die Häufigkeit oder der Anteil der kurzsichtigen Studenten schon bei über 90%, teilweise sogar 100%. Das heißt, in manchen Ländern sind 100% der Studierenden einfach kurzsichtig.
Wahnsinn. Was für Folgen hat denn Kurzsichtigkeit für den Menschen, der jetzt davon betroffen ist? Also wie empfindet der das?
Also prinzipiell sieht er einfach unscharf. Das heißt also, wenn er keine Brille trägt, die Kurzsichtigkeit korrigiert, erkennt er zum Beispiel Leute nicht auf einer Straßenseite, ist unsicher beim Autofahren zum Beispiel, oder der Student, Schüler erkennt das nicht mehr, was an der Tafel steht. Das sind so die ganz normalen alltäglichen Probleme, die man hat. Bei hohen Kurzsichtigen, und da spricht man etwa Kurzsichtigkeiten von über minus 6 Dioptrien, können tatsächlich Probleme mit der Augengesundheit auftreten, weil das Auge wächst einfach zu lang, und ab einem gewissen Längenwachstum wächst es einfach viel zu lang, sodass tatsächlich die Netzhaut reißen kann oder sich ablösen kann, aber es eventuell auch zu erhöhtem Augeninnendruck kommt, was dann den Sehnerv eventuell schädigt. Also das sind so gesundheitliche Probleme, die bei hohen Kurzsichtigkeiten auftreten.
Jetzt bei geringen Kurzsichtigkeiten, wie weit gleicht unser Gehirn denn da eigentlich was aus? Weil es kommt ja immer vor, wenn ich jetzt ein Auge prüfe und der Kunde sagt mir, er sieht gut, und dann kommt eine Kurzsichtigkeit von einer Dioptrie raus und dann kommt plötzlich das große Aha-Erlebnis, wie viel besser er sehen könnte. Er meint aber bis dato, dass er gut sieht.
Genau, also das ist vor allem das Problem der Kurzsichtigen, weil das Gehirn lernt tatsächlich mit Unschärfe extrem gut umzugehen. Das ist natürlich alles gelernt, was wir gesehen haben. Das heißt also, wenn da ein Auto vorbeifährt, kann ich erkennen, dass das ein Auto ist und eventuell noch die Automarke oder so. Und das können Kurzsichtige extrem gut, weil sie nach einer gewissen Zeit halt immer eine zu geringe Brillenglasstärke in den meisten Fällen haben. Also der Anteil unseres Gehirns an der Verarbeitung spielt da eine extreme Rolle.
Wenn ich jetzt mal die Kurzsichtigkeit betrachte, was sind denn da, gibt es da bestimmte Risikofaktoren für die Entwicklung?
Also gibt es ganz, ganz viele. Der Hauptrisikofaktor ist die Kurzsichtigkeit der Eltern. Da ist dann auch eine Daumenregel etwa, dass wenn beide Eltern kurzsichtig sind, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind kurzsichtig wird, etwa 7-mal höher ist, als wenn keins der Eltern kurzsichtig ist. Und wenn eins der Eltern nur kurzsichtig ist, ist die Wahrscheinlichkeit etwa 3-mal höher. Das ist so der genetische Einfluss. Und dann kommt aber auch ganz darauf an, wie dann das Kind aufwächst oder was es dann den ganzen Tag macht. Man weiß zum Beispiel, dass Kinder, die viel lesen, viel häufiger kurzsichtig sind. Mädchen sind tatsächlich viel häufiger kurzsichtig als Jungs.
Weil sie mehr lesen, oder?
Ja, das ist nicht unbedingt nachgewiesen. Also es gibt halt schon Studien, die Fragebögen austeilen, und dann müssen die Kinder teilweise antworten und die Eltern antworten. Und da gibt es nicht unbedingt einen starken Unterschied zwischen Jungs und Mädchen. Aber man sieht einfach, dass mehr Mädchen kurzsichtig sind. Dann halt so Geschichten, gehe ich häufig raus, bin ich häufig in der Sonne, gucke in die Ferne, oder sitze ich halt den ganzen Tag drinne. Und auch wenn ich da vielleicht nicht lese, aber sitze ich halt drinne. Also es gibt, wie gesagt, relativ viele Einflussfaktoren, die auf unsere Fehlsichtigkeit, also Kurzsichtigkeit, Einfluss nehmen.
Jetzt sind wir schon mitten in der Beantwortung meiner nächsten Frage, was man eigentlich gegen das Entstehen bzw. Fortschreiten von Kurzsichtigkeit tun kann.
Also prinzipiell ist eine super Empfehlung, dass man rausgeht und in die Ferne guckt. Also das konnte teilweise halt in Grundlagenexperimenten nachgewiesen werden. Und in Taiwan ist es zum Beispiel Pflicht, dass Schulkinder am Tag 2 Stunden rausgehen und tatsächlich sich draußen bewegen. Die müssen nicht mal Sport machen, sondern es reicht tatsächlich, dass man sich draußen bewegt. Und da sieht man jetzt zum Beispiel schon eine Abnahme der Häufigkeit der Kurzsichtigkeit.
Also in die Ferne schauen und nicht fernsehen.
So kann man es sagen,
ja. Eine ganz andere Frage. Und zwar, es gibt ja diese sogenannte Altersweitsichtigkeit. So, das heißt, ich kriege ja da eine Weitsichtigkeit. Gleicht die dann irgendwann diese Kurzsichtigkeit wieder aus, oder wie kann ich das verstehen?
Genau, das ist relativ einfach. Ein Kurzsichtiger kann ab einem gewissen Alter und abhängig von seiner Kurzsichtigkeit ohne Brille super lesen. Das heißt, wenn er eine Kurzsichtigkeit von so -2 bis -3 hat, kann er halt so im Bereich zwischen 30 und 50 Zentimetern einfach ohne Brille lesen. Und das ist fast wie so ein Ausgleich von dieser Altersweitsichtigkeit. Das heißt, sie bräuchten nicht unbedingt eine Gleitsichtbrille. Viele machen es trotzdem, weil ich ja auch Zwischenbereiche habe, in denen ich sehen kann. Aber wenn ich zum Beispiel, selbst wenn ich ein Buch lese, nehme ich so relativ häufig meine Brille ab, dann erkenne ich zwar nicht mehr, wer reinkommt und Hallo zu mir sagt, aber dann kann ich meine Brille auch wieder aufsetzen.
Also optisch gesehen ist es so, wenn du deine Brille absetzt, ist das so, als wenn ich mir eine Lupe davor halte.
Genau.
So kann ich mir das vorstellen.
Also ich sehe relativ wenig, ja.
Was gibt es denn so für Behandlungsmethoden oder optische Behandlungsmethoden, was die augenoptische Industrie anbietet bei Kurzsichtigkeit?
Ja, also ich habe ja schon ein paar Mal angesprochen, dass es so ganz unterschiedliche Theorien gibt, wie Kurzsichtigkeit entstehen kann. Eine davon ist halt die Naharbeit und da gibt es zum Beispiel spezielle Brillengläser, die von altersweitsichtigen Menschen häufig benutzt werden, diese Gleitsichtgläser oder auch Bifokalgläser. Die werden bei Kindern dann eingesetzt, um einfach beim Lesen zu unterstützen, das Lesen einfach ein bisschen nicht anstrengender und einfach entspannter zu machen. Sowas gibt es. Es gibt auch dann Kontaktlinsen, die dazu helfen sollen, das Lesen einfach entspannter zu machen. Ja, also vielfältige Möglichkeiten.
Also kann ich mir diese Gleitsichtgläser bzw. diese Bifokalgläser, die zum Lesen eigentlich für ältere Menschen in Anführungsstrichen gedacht sind, ebenso gut für Kinder benutzt werden können, wenn dort eine Voranschreiten der Kurzsichtigkeit mit verhindert werden kann?
Genau. Also Gleitsichtgläser werden tatsächlich häufiger akzeptiert von den Kindern, weil man da dieses Fensterchen nicht sieht, was man von diesen Bifokalbrillen kennt.
Muss man denn da irgendwas Besonderes beachten? Weil ich meine, diese Kinderbrillen sind ja kleiner als so eine normale Brille.
Ja klar, also man sollte natürlich, um die maximale Unterstützung zu erreichen, optimales Brillenglas, was an die Fassung angepasst ist.
Ab welchem Alter fällt denn die Kurzsichtigkeit bei Kindern eigentlich auf? Beziehungsweise sollte man die, wenn sie auffällt, immer korrigieren grundsätzlich?
Ja, also man weiß, dass Kinder, die geboren werden, eine ganz breite Verteilung von Refraktionsfehlern haben. Das heißt, Kinder sind weitsichtig, Kinder sind kurzsichtig und das verwächst sich einfach. Wenn da natürlich Sachen auftreten, wo man bei einer Untersuchung oder bei einer Voruntersuchung merkt, okay, das Kind ist zu stark kurzsichtig oder zu stark weitsichtig, sollte man das natürlich durch einen Augenarzt behandeln lassen. Aber in den meisten Fällen verwechselt sich das einfach mit dem Wachstum. Kritisch wird es ab dem Alter von 6 bis 7 Jahren. Es gibt da auch eine Faustregel, die über viele Studien zusammengetragen wurde. Die bedeutet einfach, dass ein Kind, was im Alter von 6 bis 7 noch eine Fernrefraktion, also eine Brille für die Ferne von +1 braucht, also noch nicht kurzsichtig ist, sondern weitsichtig, wird wahrscheinlich nicht kurzsichtig werden. Alle Kinder, die da drunter liegen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie kurzsichtig werden. Das kann man aber auch relativ einfach kontrollieren, wenn das Kind zum Beispiel zu Hause berichtet, dass es jetzt zur Schule geht und das einfach nicht mehr so gut lesen kann, was der Lehrer vorne an die Tafel schreibt. Mir ging es selber so, als ich meine erste Brille bekommen habe, habe ich mich gewundert, was ich alles sehen kann. Was für viele völlig normal ist, dass man was lesen kann. Deshalb kann man auch einfach fragen, hier kannst du da hinten das Nummernschild sehen. Und wenn ich das selber sehen kann und das Kind neben mir nicht, dann könnte das tatsächlich schon ein erster Indikator sein.
Also wenn ich das Gefühl habe, dass mein Kind kurzsichtig ist, was sollte ich dann konkret machen? Also zum Augenarzt gehen oder
genau,
zum Augenoptiker
Beispiel zum Augenarzt,
oder?
Augenoptiker und das einfach abklären lassen. Das ist bei Kurzsichtigkeit, das kann man tatsächlich relativ einfach detektieren oder nachweisen, dass jemand kurzsichtig ist, weil wir einfach in der Ferne nicht so gut sehen können. Dann brauche ich einfach jemanden, der das sehen kann und wenn der nebenan das nicht sehen kann, dann kann man so eine kleine Abschätzung machen, dass er kurzsichtig ist.
Wir haben jetzt also gehört, so mal kurz zusammengefasst, dass das Auge, die Länge sich im Wachstum verändert und dadurch eben eine Kurzsichtigkeit hervorgerufen kann, dass es nur bis zu einem bestimmten Grad, also im Prinzip dann voranschreitend ist, sondern dass sich das auch wieder verwachsen kann, dass es viele Möglichkeiten gibt, da einzugreifen. Ganz besonders, was mir in Erinnerung geblieben ist, wenn beide Eltern kurzsichtig sind, sollten sie tunlichst auch darauf achten, eher noch nach dem Kind zu schauen. Weil es eben also eine höhere, sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, kurzsichtig zu werden. Eine Frage habe ich noch. Was denkst du denn, wie breitet sich die Kurzsichtigkeit denn weiter aus? Und beziehungsweise auf welche mittel- oder langfristigen Folgen müssen wir uns einstellen?
Also die statistischen Modelle, die jetzt schon gemacht werden, sagen einfach, dass es immer mehr immer kurzsichtigere Menschen gibt. Das heißt also, wenn früher im Mittel vielleicht -2 normal war, was ja völlig okay ist, weil ich zum Beispiel ohne Brille lesen kann, sieht man jetzt, dass immer mehr Menschen kurzsichtig werden und immer kurzsichtiger werden und dann treten die Probleme auf, von denen ich vorhin erzählt habe, dass halt bei diesen hohen Kurzsichtigkeiten das Auge viel zu lang ist und dann Probleme mit der Netzhaut auftreten können und das wird dann immer jüngere Menschen einfach beeinflussen und vor allem in dem Arbeitsalltag beeinflussen, in dem sozialen Leben beeinflussen, dass man da tatsächlich Probleme für die Augengesundheit sieht.
Noch eine vielleicht dumme Frage. Wir haben ja die Häufigkeit, in Asien ist ja diese Kurzsichtigkeit sehr, sehr viel weiter verbreitet, als sie bei uns verbreitet. Gibt es da Unterschiede der Augen, warum das so? Oder gibt es da andere Modelle oder Gedanken, warum das sich so unterschiedlich entwickelt?
Also man sieht halt vor allem in Asien, dass, also grundsätzlich gesagt, die Augen sind nicht sehr unterschiedlich. Das heißt, auch da stimmen so ein bisschen diese Schätzformeln, wie viel Millimeter sich das Auge und wie viel Dioptrien verändert. Dann. Was halt in Asien extrem ist, ist das, oder der Unterschied, den man sieht, ist, dass die Bevölkerung in den Städten viel, viel größer ist als hier. Also da habe ich halt mal, in Deutschland gibt es, glaube ich, 2 Millionen Städte, in Asien gibt es, also in China gibt es viele.
2 Millionen Städte sind ungefähr so auf dem 4. Level, so ungefähr.
Genau,
alles,
genau.
Alles darunter wird fast nicht gezählt.
Genau. Man sieht tatsächlich, da gibt es extrem Smog. Also wer selber mal in China war, da ist viel Smog. Das heißt, es kommt fast gar kein Licht unten an, einfach auf der Erde. Die Kinder lesen extrem viel. Es gibt große Unterschiede, selbst in China, zwischen der Landbevölkerung und der Stadtbevölkerung der Kurzsichtigkeit. Man muss dann auch sagen, dass die Stadtbevölkerung halt viel häufiger studieren geht und so und die Landbevölkerung einfach nicht so entdeckt wird, was da passiert.
Heißt also, je kleiner mein Zimmer, desto häufiger muss ich rausgehen, um in die Ferne zu sehen.
Richtig weit raus und am besten mit viel Sonne.
Also Arne, recht herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch heute. Es hat wirklich Spaß gemacht und sehr viele neue Aspekte beleuchtet und ich bin wirklich fasziniert. Und Sie, liebe Zuhörer, lade ich gern wieder ein, uns zu schreiben und uns Ihre Fragen zu dem Thema oder anderen Themen zu stellen. Wir sind heute schon wieder am Ende der Folge angelangt und ich sage Tschüss, bis bald, bis zur nächsten Folge.
Sie hörten eine neue Folge von Hörblicke mit Zeiss. Unseren Podcast finden Sie auf www.zeiss.de/hörblicke oder abonnieren Sie uns auf iTunes. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.